herzlich willkommen bei Stronger Than You Podcast. In der heutigen Episode begrüße ich einen ganz geschätzten Trainerkollegen von mir, Marco Haas. Wir tauschen uns heute aus darüber, was einen wirklich guten Athleten und auch einen guten Coach ausmacht. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei Stronger Than You Podcast mit Marco Haas. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute bei mir am Mikro als Gast einer, der tatsächlich auf meiner Guest-Wishlist schon lange stand, Marco Haas, selber erfolgreicher Athlet und auch erfolgreicher Coach, und freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Guten Abend, Marco.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich wirklich sehr. Durch den Podcast bin ich auch durch Nicolas Rojas aufmerksam geworden. Der war ja auch hier Stammgast und war auch sehr oft dabei. Ja. War auch tatsächlich mein erster Coach 2012 bis 2014. Das waren so die Startschüsse, und von dem her seid ihr mir sehr bekannt. Und ja, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Danke erstmal.
Ja, sehr, sehr gerne. Da haben wir was gemeinsam. Nico hat mich ja auch eine Saison im Posing betreut, und da ist er ja nun unbestritten auch ein absoluter Gott. Ja, das kann man ja nicht anders sagen. Das ist schon sehr klasse, was er da macht, und auch sehr extravagant. Ja,
ja, absolut. Und ihm ist das auch halt super wichtig, dass das Posing passt und auch was Besonderes ist, und er legt sehr viel Wert auf die Küren und ist auch wichtig in dem Sport. Ich meine, es ist eine Präsentationssportart, und von dem her ist es super wichtig, und viele vernachlässigen das, und finde ich cool, dass er da so die Priorität drauf legt, und sollten viel mehr andere Coaches und Athleten auch machen.
Ja, das denke ich auch, vor allen Dingen, wenn man kann als Coach, wenn man es kann, das Posing selber weitergeben, vielleicht sich auch da selber immer weiterbilden, zumindest habe ich das so gemacht, oder wenn man es nicht kann und einem das selber auch nicht liegt, Posing-Coaching ist auch eine sehr individuelle Sache. Ja, man kann nicht alles gleichzeitig können, aber dann zumindest den Athleten darauf aufmerksam machen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass der auch mal zu jemandem anders gehen soll.
Ja, ja, absolut. Ich bin da auch relativ offen für. Ich bin jetzt auch sicherlich kein Posing-Gott. Sicherlich coachen wir auch Posing. Wir haben auch regelmäßige Posing-Calls mit unseren Athleten und Athletinnen. Aber wenn es dann wirklich um die Kür geht, um super extravagante Sachen, dann gehen die teilweise auch manchmal zu Posing-Coaches, die das wirklich fast ausschließlich machen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man da viel Wert drauf legt und viel rausholen will, kann man da gerne auch noch andere Expertisen reinholen. Warum nicht?
Ja, ich finde das auch. Und sag mal, während ich jetzt nicht mehr 19 Meinungen von 30 verschiedenen Trainern einholen würde als Athlet, aber zum Posing kann man ruhig hin und wieder mal zu jemand anders gehen, ja, und da auch stilistisch was lernen. Und da bin ich auch selber immer sehr offen gewesen und habe da immer sehr viel mitnehmen können. Aktuell bin ich bei André Patrice. Wissen wir, denke ich, auch, wie gut der ist. Ja. Und deswegen sehe ich das auch so, dass das immer einen auch weiterbringt. Auch Coaches selber Posing-Unterricht nehmen, ne? Ich finde es insofern gut, dass du zumindest das mehr als das 1x1 da beherrschst. Das solltest du als guter Wettkampfcoach einfach wissen. Ja, selbst wenn du Weiterempfehlungen gibst, aber so die grundlegenden Sachen, wie die Symmetrierunde und die Mandatory Poses, bei der Kür ist schon mal nochmal was anderes, aber das solltest du eigentlich auch als Wettkampfcoach aus dem FF beherrschen, bin ich jedenfalls der Meinung.
Ja, absolut. Ja. Ne, das muss man schon, weil im Endeffekt muss man den Athleten ja zumindest für die Dinge, die bewertet werden und die auch zählen, am Ende des Tages vorbereiten können. Dazu gehört halt auch nur mal Posing und nicht nur in Form zu kommen, nicht nur Muskelmasse draufzupacken, sondern eben auch die Pflichtposen, die Präsentation und auch eine Bühnenpräsenz dem Ganzen mitzugeben. Das ist schon sehr wichtig, absolut. Das gehört genauso gut wie dazu, wie die Ernährung zu planen oder das Training.
Ja. Du bist ja fester Bestandteil im Primus Inter Pares Coaching. Und, yes. Ja. Und dass wir den Leuten das mal auch näher bringen, das liegt mir persönlich auch wirklich am Herzen, dass wir das auch mal erklärt, was das tatsächlich eigentlich damit auf sich hat. Also der Name ist, du korrigierst mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, ich glaube, in der Form in der letzten Herbstsaison aufgetaucht, ne?
Genau, ja. Also es ist so, Ja, Daniel Kubik, ich denke, ist vielen Leuten ein Begriff. Sehr erfolgreicher Profiathlet im Naturalbereich und auch Coach. Hat, glaube ich, 2019 oder 2020 das Coaching erstmal selbst gestartet. Und wir waren da auch schon seit 2018, kennen wir uns eigentlich von meinem eigenen Wettkampf. Und sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass er allein von den Kapazitäten her gar nicht alles unbedingt als One-Man-Show bewältigen kann, auch was jetzt die Showdays angeht, wenn er dann 8 bis 10 Athleten stellt, was dann in Aussicht war, dass das mal der Fall sein wird, braucht er da auch Unterstützung. Und wir waren da schon immer sehr stark auf einer Wellenlänge, was Trainingsphilosophie angeht, was das Training angeht. Und da haben wir recht am Anfang seines Coachings schon zusammengearbeitet und gemeinsam Athleten nach vorne gebracht. Und das Ganze lief dann noch unter dem Namen KBK Coaching. Also sein Nachname ist Kubik und daher KBK war die Abkürzung dafür. Darunter lief das Ganze. Und der Patrick Teutsch ist ja auch, sag ich mal, sehr oft mit uns unterwegs gewesen. Und ich war auch selber bei Patrick Teutsch 2018 im Coaching, also wir kennen uns dahingehend auch schon länger. Und dann hat sich da diese Fügung entstanden, dass wir sagen, okay, wir machen das alles unter einem Namen, weil wir sowieso immer schon zusammen unterwegs sind auf den Wettkämpfen und auch danach immer Zeit verbringen und das auch von der persönlichen Ebene, aber auch von der Philosophie, was Training angeht, was die Athletenvorbereitung angeht, sehr gut gepasst hat. Und dann haben wir das Ganze zusammengeschmissen und konnte dann natürlich nicht mehr unter den Namen KBK Kubik laufen, weil halt eben mittlerweile mehrere Coaches unter dem Clan, sage ich mal, aktiv sind. Und dann haben wir uns eben umbenannt und ja, so ist das Ganze so ein bisschen zustande gekommen. Und ja, super spannend. Ich bin nach wie vor sehr dankbar, Teil dieses Teams zu sein und da auch mitwirken zu können. Und ich glaube, wir machen das Ganze sehr erfolgreich und mit maximaler Leidenschaft und wir sind super, super gerne auf Wettkämpfen und ich glaube, man sieht uns dann die Leidenschaft auch an, auch dir oder anderen Coaches, ne, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind, die Gas geben vor Ort und wir sind, glaube ich, eine ganz positive und gemeinschaftliche Community so im Naturalbereich und das macht einfach immer wieder Bock. Wir haben uns jetzt auch wieder, Olaf und ich, bei der WNBF getroffen in München. Und haben uns da ausgetauscht und einfach gesagt, lass doch mal einen Podcast aufnehmen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und genau, so viel schon mal zu so ein bisschen Hintergrundwissen
Ja,
dazu.
also das kann ich wirklich auch so sagen. Man freut sich immer untereinander, wenn man sich auch auf den Wettkämpfen trifft, weil man sich halt auch kennt nach einer Zeit, ne? Entweder als Athlet und oder als Coaches. Und ist auch immer Zeit mal für 5 Minuten, wo man spricht. So geht es mir auch mit dem Alex Krumm, wenn ich ihn Daniel sehe, genauso auch mit dem Patrick immer. Immer hallo, wir hatten Patrick und Daniel, hatte ich mich letztes Jahr mal länger unterhalten. Daniel war ja auch hier schon zweimal im Podcast gewesen, ne? Und länger unterhalten, als wir in Ungarn waren zum Wettkampf im Frühjahr. Und das sind immer so schöne Sachen, wenn die sich dann ergeben, da freue ich mich. Und ich finde diese Sache da mit Primus Inter Pares eine sehr, sehr gute Idee. Einfach, weil ihr ja ein. Jeder Coach entwickelt ja trotzdem seinen eigenen Brand dabei, ja. Aber ihr bündelt halt eure Kräfte zu den Wettkämpfen. Und wenn du als Coach mal mehr als 5 Athletinnen oder Athleten bei einem Wettkampf hast, weißt du, wie wichtig das ist. Ich weiß es, weil ich immer zwischen 8 und 12, 13, 14 auf einem Wettkampf habe.
Ja,
Und ja, da
das ist
musst
schon.
ja und da musst du immer Leute auch mit dabei haben, die dich unterstützen. Ohne die wird das nichts. Weil das muss laufen wie ein Uhrwerk. Das beginnt mit der Organisation des Wettkampfes an sich. Du musst wissen, wo sind die Leute, wo schlafen die, wann kommen die an, wann sind die beim Einschreiben. Du kannst die nicht damit alleine lassen, schon gar nicht, wenn die das erste Mal machen. Ja, dann geht das über das Tanning. Oft machen wir die Farbe selber, wenn wir dürfen. Ja, eigentlich immer. Ne? Und das sind dann diese Aspekte, die ich da eben auch wirklich sehr vorteilhaft sehe, wenn man das zu mehreren macht und die Kräfte bei den Meisterschaften bündelt. Oder auch ein anderer Fakt, Marco, wie oft haben wir das, dass Leute aus dem Team bei unterschiedlichen Wettkämpfen an unterschiedlichen Orten antreten?
Ja.
Ja, du kannst dich ja nicht klonen. Also bist du zwangsläufig ja wirklich darauf angewiesen, dass dich dort einer vor Ort unterstützt, ne? Und das nach Möglichkeit aus deinem Team und im allerbesten Fall halt auch genauso wie du es machst, ne? Also ich habe jetzt kommendes Wochenende, das ist der 5. Oktober, da sind wir verstreut auf drei Wettkämpfe. Ja. Und auch sind auch Leute mal alleine und ich sag trotzdem, keiner fährt alleine, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. Ich finde es wichtig, dass immer eine Betreuung dabei ist.
Ja, es ist schon was anderes. Da muss ich dir bei dem Punkt absolut recht geben. Es ist natürlich so, wenn man da, wenn man super viele im Pool, ich nenne es jetzt einfach mal Pool, so viele Athleten hat, ne, bei Patrick, bei Daniel, bei mir und auch beim Niklas Althoff mittlerweile, man kann nicht unbedingt auf jedem Wettkampf sein, der irgendwo stattfindet, gerade wenn es auch im Ausland ist. Oder jetzt Daniel und Patrick sind selber auf Wettkampfvorbereitung mittendrin, starten selbst bei den Wettkämpfen. Da müssen wir natürlich einiges an Arbeit abnehmen. Aber wenn man wirklich, wenn es die Möglichkeit gibt, versuchen wir auch wirklich vor Ort zu sein. Und das macht tatsächlich auch nochmal einen Unterschied. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende bei der WADA Classics, beim NPC-Wettkampf, habe da auch zwei Athleten aus unserem Team betreuen dürfen. Und da war es auf jeden Fall auch wichtig, dass ich vor Ort war, weil einfach, ich habe die Farbe nochmal so gemacht, wie wir das halt gerne machen, den Glanz. Das ganze Timing am Showday selbst unter Kontrolle gehabt, den Athleten abgeholt, wann muss er wohin, wann fangen wir an mit dem Glanz, mit dem Pump-up, wann kommt das Salz rein, Booster und auch die Korrekturen auf der Bühne machen oder auch Entscheidungen bei der Registrierung treffen. Beispielsweise war der Fatih jetzt bei der NPC etwas zu schwer für für seine Mittelgewichtsklasse und das war vorher eigentlich ja, anders eingeteilt. Jedenfalls habe ich dann entschieden, ja, lass uns dann gleich nochmal wiegen. Er wollte eigentlich in die höhere Klasse einfach gehen. Ich habe dann gesagt, nein, geh nochmal auf Toilette, zieh nochmal deine Socken aus und auch dein T-Shirt. Und dann am Ende hat es geklappt. Und ne, für so Kleinigkeiten, für so Entscheidungen ist es schon gut, jemanden da zu haben, der auch ein bisschen den roten Faden vorgibt. Und es macht dann doch einfach nochmal in Summe einen Unterschied, wenn wirklich einer von uns dabei ist. So, wenn es möglich ist, soll es man schon machen, weil die Athleten fühlen sich auch, die zahlen eine Menge Geld fürs Coaching, auch einfach mehr abgeholt. Und ich meine, wir machen es auch aus Leidenschaft, die ganze Anreise und so bezahle ich ja alles selbst. Das lassen wir uns nicht bezahlen. Und ja, wir sind einfach super gern auf Wettkämpfen und dann versuchen wir das auf jeden Fall immer umzusetzen, sobald es geht.
Also ich sehe das da ganz genauso. Ich mache das auch aus Leidenschaft. Ich lasse mir das auch nicht extra bezahlen. Die Leute, das muss man auch mal realistisch sehen, das ist am Ende des Tages auch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, die der Coach für sich selber aufmachen muss. Es gibt viele Coaches, die machen die, lassen sich die Betreuung extra löhnen an so einem Wochenende. Aber ich sag, das Jahr über verteilt gibt es Phasen, da habe ich mit einem Athleten weniger zu tun und da ist er auch bei mir und bezahlt. Ja, und dann gibt es wieder Phasen, habe ich mehr mit ihm zu tun und dann gleicht sich das auch irgendwo an diesen Wettkampfwochenenden aus. Und by the way, für was machen wir es? Wir machen es am Ende für die Wettkämpfe.
Ja,
Ja. Und da
mit
muss.
Sicherheit nicht aus Geldgründen. Wenn man jetzt die Stunden aufrechnen würde, die man aufbringt, kann man sicherlich mit irgendwo im Job im Fitnessstudio als Trainer einen höheren Stundenlohn bekommen. Ich glaube, man macht das einfach sehr stark aus Leidenschaft und aus Passion heraus, ne, wenn man es so sagen möchte.
Ja, da kannst du zu Hause bleiben, wenn es nur wegen Geld geht. Das muss dann schon, denke ich, auch insgesamt passen, na, wenn du als Coach arbeitest. Das ist ja das Wichtige. Aber weil wir jetzt bei den Athleten sind und wir haben ja hier auch quasi ein Klassiker als Coach Roundtable, die ich ja ganz oft und sehr, sehr gerne auch im Stronger Than You Podcast sende. Was würdest du sagen, was macht für dich einen guten Athleten aus?
Einen guten Athleten, also meinst du jetzt auf die Leistung bezogen oder auf diese auf das Coach-Athleten-Verhältnis?
Wirklich insgesamt, weil ich glaube, das spielt dort sehr stark mit rein, Marco. Ich denke, man kann und sollte das nicht voneinander trennen.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist erstmal, einen guten Athleten macht erstmal aus, dass er super viel Spaß und Leidenschaft an dem Sport hat. Das ist, glaube ich, die größte Voraussetzung, die du mitbringen musst, um am Ende des Tages auch Spaß daran zu haben und das Ganze auch irgendwo mitzumachen, ne? Wenn du da nicht hundertprozentig hinterstehst und da keine krasse Leidenschaft fürs Training hast, für diesen Schmerz, was du jede Woche aushältst, Muskelkater, Training, ne, dieses Leid, was man sich zufügt, sage ich mal, super viele Opfer auf sich bringt. Wenn man da keine Leidenschaft hat, ist das schon mal schlecht. Also das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und des Weiteren ist es, glaube ich, wichtig, eine, wenn man dann einen Coach hat, was ich natürlich immer empfehlen würde, eine super Kommunikation zu haben. Also es bringt dir ein Coaching nichts, wenn du als Athlet Dinge verschweigst oder mit deinem Coach zu wenig kommunizierst, ne? Also es ist super wichtig, es kommt immer drauf an. Ich kann nur so gut coachen, wie ich auch eben Input von dir als Athlet oder als Athletin bekomme, ne? Wenn nichts kommt, kann ich eben auch nichts bewerten, keine Entscheidung treffen. Und wenn die Kommunikation super da ist und die Leidenschaft riesig da ist, dann können wir gemeinsam oder auch du, Olaf, mit deinen Athleten und Athletinnen wirklich das Maximum rausholen. Dann kann man übers Training sich austauschen, über Kleinigkeiten, über Volumen, Sätze, Übungsauswahl, Ernährungsgestaltung, Posing etc. Ne? Wenn die Kommunikation da ist und die Leidenschaft, dann ist das schon mal eine sehr gute Voraussetzung und das macht meiner Meinung nach einen guten Athleten aus.
Also das würde ich jetzt, stimme ich dir zu, und ich würde das jetzt mal so auch unter dem Bereich Setup nehmen, ja? Setup und Setting von einem Athleten. Ich sehe, da wirst du mir auch zustimmen, denke ich, sehe dann noch solche Faktoren wie die Genetik. Ja, also das spielt natürlich auch eine Rolle, wenn jemand, und da bewegen wir uns ja jetzt in die Bereiche, wo es wichtig wird im Coaching, auch in der Interaktion zwischen beiden. Ja, als Coach muss auch sehen, hat jemand die Genetik für sowas. Ich sage immer, man sollte den Willen eines Menschen nicht unterschätzen, wenn er wirklich auf die Bühne will. Aber wir reden ja dann auch hier im Leistungssport über Resultat- und ergebnisorientiertes Coaching.
Absolut. Also, wenn man eine gute Genetik mitbringt, was sich eigentlich schon relativ schnell herausstellen kann, in den ersten Trainingsjahren sollte man das schon erkennen, dann ist das absolut entscheidend dafür, ob du wirklich sehr erfolgreich bist, gut Muskeln aufbaust und dich am Ende auch gut platzieren kannst und Finalist werden kannst. Wir reden mal hier von den Top 5 Platzierungen, was mittlerweile keine leichte Sache mehr ist. Auch im Natural Bodybuilding ist es sehr, sehr schwer in die Top 5 zu kommen, mittlerweile in vielen Klassen. Und da muss eine gute Genetik auf jeden Fall da sein. Zumindest eine mindestens durchschnittliche gute Genetik muss da sein. Sonst wird es einfach schwierig, glaube ich, ja.
Ja, also Bodybuilding-Wettkampf gewinnst du mal nicht so nebenbei. Ich finde, dass immer auch keinen naturalen oder schon gar keinen naturalen. Ja, also ich finde das tatsächlich interessant, wenn ambitionierte Athleten oder Athletinnen kommen und wenn die eine konkrete Vorstellung haben, was sie erreichen wollen, finde ich das immer gut. Ja, also das sage ich jetzt nicht, nee, das geht nicht. Das kann man nicht von vornherein sagen, aber einen Bodybuilding-Wettkampf zu gewinnen heutzutage, wie du es jetzt auch gesagt hast, Top 5 überhaupt zu kommen, ist so schwer geworden, dass man mit einer Finalplatzierung gerade am Anfang seiner Karriere mehr als zufrieden sein kann. Ja? Und genauso wie du und auch ich, also ich habe es ja hier im Podcast oft genug gesagt, ist ja auch hinlänglich bekannt, wie lange ich gebraucht habe, bis ich meine Top 3-Platzierung hatte. Wir haben uns auch hochgeackert. Ja. Und auch einem Patrick Teutsch und einem Daniel Kubik, obwohl die schon irgend so etwas wie Senkrechtstarter waren, ja, damals, denen ist es aber auch nicht leicht gefallen, diesen Erfolg entweder zu wiederholen oder noch zu toppen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und nicht jeder ist eben so wie sie. Nicht jeder hat diese Genetik. Ich habe im letzten Podcast mit dem André Patrice, den wir aufgenommen haben, haben wir auch über das Thema gesprochen, was bin ich denn bereit dafür zu geben? Wenn ich jetzt mal jemanden nehme wie den Patrick Teutsch, der Mitte 30 ist, was hat der da investiert? Der macht halt auch wirklich absolut alles, was notwendig ist. Der lässt da nicht locker in der Diät und auch beim Training nicht. Und ich habe die Anfänge seiner Karriere von 2014 ja mitverfolgen können. Überleg mal, was das für ein wahnsinniger Zeitraum ist. Und bei Daniel Kubik ist das auch schon ein längerer Zeitraum. Also bitte nicht denken, und das ist auch ein Appell an die Athleten und Athletinnen draußen, die das hören, das macht man mal so nebenbei. Das ist so, wie Marco gerade gesagt hat, Top 5 knackst du nicht einfach so, auch nicht in deinem Wettkampf. Wenn es so wäre, könnte es jeder. Dann hätten wir nur Sieger.
Ja, absolut. Also wenn man mal überlegt, wie lange der Patrick Teut schon trainiert und auch auf welchem Niveau. Ich verfolge dem auch schon Ewigkeiten, also in den Anfangsschuhen schon. Das sind ja fast schon mittlerweile Jahrzehnte. Ich weiß nicht, ich glaube, ich 17 Jahre ist der locker am Eisen. Und er geht auf die 20 Jahre zu, wo er es schon sehr, sehr professionell betreibt. Und der ist nicht ohne Grund da, wo er steht. Er hat sicherlich eine extrem gute Genetik und hat auch sehr, sehr schnell Titel gewonnen. Ich weiß nicht, ob es in seiner ersten Saison war, aber spätestens in der zweiten. Aber was er bis dahin nochmal aufgebaut hat und sich jetzt auch nochmal mit zwei Kindern, mit den ganzen Umständen, was er da nochmal einen Fortschritt rausholt und da geht halt auch um nachts um zwei trainieren, um dann Zeit für seine Familie zu haben am Nachmittag und räumt sich das irgendwie ein, sei es Hochzeit oder andere Situationen. Er schafft es immer wieder, irgendwie ins Training zu kommen, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Und das kommt sicherlich nicht von ungefähr. Also, das sind schon so Typen, die auch, ja, ein ganz anderes Mindset haben, wie vielleicht ich nenne es jetzt mal normaler Athlet, ne? Also, das sind schon auch vom Mindset wirklich Elitesportler, muss man einfach so sagen. Ne? Ich lebe das nicht so wie ein Patrick Teutsch. Das ist einfach so. Ne? Ich bin schon mehr Coach als Athlet. Und da ziehe ich auch immer meinen Hut vor, wie die das halt leben. Das ist schon sehr, sehr stark, muss man einfach sagen.
Also so sehe ich es für mich ebenso. Also ich bin auch mehr Coach als Athlet, obwohl ich auch meine Phasen habe, wo ich das mache, aber ich mache das nicht in der Form wie die beiden. Ja, jetzt kommt allerdings noch was anderes hinzu. Ich bin auch, habe auch nicht den professionellen Status, den sie haben. Ja, das ist auch noch mal etwas anderes. Ich glaube, da wird mehr erwartet, muss man und kann man auch mehr erwarten. Das ist wieder eine andere Ebene. Und deswegen dieser genetische Faktor spielt für mich genauso eine Rolle wie das von dir sehr gut beschriebene Setting, Setup, was ein Athlet haben muss. Du hast jetzt auch noch gleich noch mal gesagt, dieses Thema Mindset ist wichtig. Und was ich für mich in all den Jahren, in denen ich das jetzt mit dem Wettkampfcoaching mache, und ich mache das seit 2014, herauskristallisiert hat, ist tatsächlich ein Fakt, was einen sehr guten bis ausgezeichneten Athleten von einem guten oder normalen Athleten unterscheidet. Das habe ich immer wieder gemerkt, und das kann ich auch jetzt noch beobachten. Auch wenn jemand neu ist oder schon sogar länger dabei. Wie schnell kommt der Athlet in Form? Das ist so ein, für mich ein unumstößlicher Fakt, wenn ich das sehe. Ja, das spielt für mich die wichtigste Rolle. Braucht der lange, Marco? Oder ist das so einer, wo du schon nach 12, 16 Wochen endlich auch was siehst? Oder sind das die Leute, wo du im Grunde genommen gar kein Feintuning mehr schaffst, weil du bis zum letzten Tag bippern musst, dass die überhaupt eine annehmbare Stageform bringen, trotz aller Planung, die du hast? Das ist gar nicht despektierlich gemeint, das ist einfach eine Tatsache. Weil da nicht
Ja, ich
jeder,
glaube auch,
ja.
da gebe ich dir recht. Also es ist halt, das ist, ich denke, eine wichtige Wettkampfplanung ist das eine, aber es muss auch, ich glaube, dem Athleten muss ja auch ein gewisses, also es gibt halt Athleten, die müssen, haben einen super niedrigen Kalorienverbrauch und müssen super wenig Kalorien essen und da dauert es einfach super lange, dass die in Form kommen, einfach unter den Umständen. Das bedarf einfach eine viel längere Planung. Es gibt einfach Leute, die ja, kommen, wie du sagst, sehr schnell in Form mit vielleicht auch noch moderaten Kalorien, was einfach noch ein bisschen annehmbarer ist. Sind auch wie ein bisschen, wie sind die Umstände, ne? Was hat man für einen Kalorienverbrauch und noch ein bisschen, was hat man für einen Stoffwechsel? Und da gibt's einfach Menschen, die kommen schnell in Form und denen fällt auch das Diäten vielleicht auch ein bisschen einfacher.
Wie ist bei dir? Diät, fällt es dir leicht oder nicht?
Mir fällt's relativ leicht bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe auch einen sehr niedrigen Kalorienverbrauch. Also ich muss sehr niedrig gehen mit den Kalorien initial, was mir aber erst per se nichts ausmacht. Aber zum Ende einer Wettkampfvorbereitung habe ich schon sehr, sehr starken Food-Fokus und auch sehr starke Kreislaufprobleme und natürlich noch andere Symptome, die wir natürlich so kennen, wenn man am Ende der Wettkampfvorbereitung ist. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt da viel mehr leide als andere. Ist einfach jetzt so meine Wahrnehmung erstmal. Ich glaube, da bin ich nicht schlechter oder besser aufgestellt. Also ich kann das ganz gut durchstehen und hat ein ganz gutes Mindset und kann da am Ende wirklich sehr stark leiden und kann das gut aushalten, ohne vom Plan abzuweichen.
Also ich sage auch in dem Fall immer, das Sprichwort ist hinlänglich bekannt, Schmerz-Anstrengungen sind unvermeidlich, Leiden ist eine Wahl. Ja, es ist wirklich die Frage, wie du dich da reinbegibst. Da habe ich ja nun, oder wie man sich da reinbegibt, um es allgemeiner zu formulieren, da habe ich in den vergangenen Jahren mit Athletinnen und Athleten, wobei sich da Frauen und Männer nochmal grundsätzlich unterscheiden, das will auch dazu gesagt sein, weil fairerweise muss man wirklich ganz klar ansprechen, dass Diäten für Frauen schwerer ist als für Männer. Ist einfach so, ja. Auch einfach, weil das eine grundsätzlich hormonelle andere Frage ist. Und ich sage immer, wenn du dich nicht so hart in dieses Leiden reinbegibst, dann erwischen dich die Dinge wie die schlechte Laune und sowas auch nicht so, dass du müde wirst, müder wirst zum Ende hin, dass du einen Food-Fokus kriegst. Das ist auch klar, das ist alles normal. Auch Kreislaufprobleme, also das sind so alles Dinge, bei denen ich sage, das kommt, es ist immer die Frage, wie stark ich mir das annehme, das Ganze. Ja. Und dass das kein Zuckerschlecken ist, wenn du mal unter einem bestimmten Körperfettanteil bist, das wissen wir beide. Aber Hoffnung naht, das kann ich dir auch sagen, Marco, je älter du wirst, tatsächlich ist kein Schmarrn, umso leichter wird's.
Ja,
Ich habe
ich glaube
das.
auch, je mehr Wettkampfvorbereitungen und Diäten man hinter sich hat, desto mehr kennt man dieses Gefühl und diese Symptome und ist nicht mehr so überrascht und weiß auch, dass man noch mehr aushält, weil man schon mal extremer war. Und allein durch dieses Learning, durch diese Wiederholung, glaube ich, wird es für einen etwas ertragbarer. Das ist so, was ich mir denken kann.
Also ich habe das bei mir gemerkt und mit den Jahren hat sich das ja tatsächlich auch so entwickelt, trotz der Tatsache, dass ich wirklich jetzt ein deutlich älterer Athlet bin, dass ich auch mehr essen konnte. Ja, also die ersten Diätrunden, da erinnere ich mich noch schmerzhaft daran, da musste ich sehr weit runtergehen. Und je häufiger ich das dann letztendlich gemacht habe, umso mehr konnte ich essen, sehr konstant eigentlich auch bis zum Schluss. Also wenn ich jetzt mal meine letzte Schlusswoche angucke, da denke ich, da würde der eine oder andere sagen, was? Das ist verrückt. Also ich habe in der letzten Peak Week bis zum eigentlichen Laden habe ich jeden Tag 3.500 Kalorien gegessen.
Oh, das ist, damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist wirklich eine starke Menge.
Ja,
Also, das ist echt viel. Also, Respekt.
wir sind vorher um einiges runtergegangen, aber ich war zu keiner Zeit niedriger als 2,7. Und dann habe ich zusammen mit meinem Coach besprochen, dass wir gesagt haben, jetzt laden wir mal die Triglyceridspeicher anständig auf und haben das, was über den 2,7 bis zu den 3,5 war, also als mehr Kalorien als Fett gegessen. Ja. Und haben dann das Prozedere umgekehrt, die Dinge kennst du ja auch, haben das Prozedere dann beim Laden umgekehrt, sind mit dem Fett natürlich deutlich niedriger gegangen und dann mit den Kohlenhydraten rein. Und das hat dann doch an dem Wochenende gut funktioniert und einen anständigen und prallen Look daraus gemacht. Und das Gewicht war im Rahmen. Also ich hatte Stage Weight so um die 80 bei einem 1,78 Meter. Und ich denke, da konnte ich jetzt für das Wochenende auch mit dem Körperfettanteil da ganz zufrieden sein. Aber das sind Momentaufnahmen. Das ist auch nicht immer so. Ja, damit wollte ich eigentlich nur demonstrieren, dass sich das mit den Jahren ändern kann und auch ändern wird.
Ich glaube auch, du warst ja nicht so viel Kilo über Stage Weight, hast du gesagt. Du hast, glaube ich, 12 Wochen diätet. Und dann kann man,
Fünf waren's, ne?
ja. Und dann kann man natürlich auch am Ende, wenn man nicht so viel Fett verbrennen muss, auch mit einem kleineren Tagesdefizit zurechtkommen. Hättest du jetzt, keine Ahnung, 12 bis 15 Kilo über Stage Weight gehabt und nur ein paar Wochen mehr Zeit, dann müsste man natürlich auch viel aggressiver reingehen. Und so konntet ihr das halt, ja, einfach auch vernünftiger lösen, den Körper nicht mit so einem hohen Tagesdefizit schänden und einfach, ja, moderat runtergehen, ohne großen Muskelverlust, was ja auch absolut Sinn macht in deinem Fall.
Ja, und ich musste bei mir eben zu der Zeit auch noch die Medikation ein bisschen im Auge behalten. Das war auch noch so ein wichtiger Punkt, ne? Die Auswirkungen davon wussten wir ja tatsächlich bis zum Schluss überhaupt nicht. War immer noch im höchsten Grade spekulativ, weil ich ja immer noch Medikamente nehmen muss gegen meine Krebserkrankung. Und da war es im höchsten Grade spekulativ eigentlich, was machen die jetzt mit dem Wasserhaushalt? Da ist ja alles
Ja.
möglich. Ja, da ist alles möglich. Und das haben wir über die Zeit eigentlich auch erlebt und haben dann tatsächlich immer abgewartet. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, es ging bei mir darum, nochmal mit einer guten, anständigen, annehmbaren Form auf die Bühne zu gehen und den Herbst als Abschiedstournee zu nutzen. Ja, nicht mehr. Also das ist jetzt nicht dieser extrem ambitionierte Bereich, wie den jetzt ein junger Athlet hat. Also ich denke, das spielt dabei auch nochmal eine große Rolle. Ja, womit ich nicht sagen will,
Ja, ich glaube, das
ich
ist
hätte mich
gut.
nicht angestrengt. Also das will ich jetzt nicht sagen. Ja. Ja.
Ja, aber unter den Umständen entsprechend so ein Paket zu bringen, ne? Die Leute sehen ja immer nur das Ergebnis am Ende des Tages auf der Bühne und beurteilen das dann. Aber so eine Geschichte, wie du hinter dir hast und auch, dass dann noch eine Medikation läuft währenddessen, das wissen die Leute halt nicht. Aber unter den Umständen entsprechend so ein Paket zu bringen und auch den Willen noch zu haben und unter den Umständen eben das Beste rauszuholen, darauf kommt es ja auch am Ende des Tages an.
Ja.
Die Platzierung ist dann das eine, aber die individuelle Leistung von dir, ne, die ist ja in deinem Kopf, das ist ja deine Erfahrung, dass du eben das trotzdem gemacht hast und das Ziel erreicht hast. Du hast ein Ziel gesetzt, du hast es erreicht und das ist einfach ein geiles Gefühl, was dir keiner nehmen kann.
Ja, das nochmal gepackt zu haben, da hast du recht. Ja, danke. War auch so. Holger und ich haben gesagt, Holger Guck, der mich ja coacht, hat mal gesagt, ja, das waren halt einfach saugute Vibes und wir haben ja da schon auch ein bisschen was durch. Aber lass uns mal zurück zum Training kommen, auch eigene Erfahrungen bei dir, mit dir selber als Athlet und natürlich auch im Coaching. Die Frage drängt sich immer auf und ich stelle die eigentlich fast jedem Coach, mit dem ich im Roundtable bin. Denkst du, das wäre jetzt suggestiv, ich frage anders, wird das heute in Zeiten von Social Media das Ganze mit dem Training und der Ernährung vielleicht ein bisschen zu kompliziert gemacht?
Ja, ich glaube, das kommt drauf an, wie du es dir annimmst, aber ja, vermutlich schon. Also es ist halt so, wir haben natürlich heutzutage viel mehr Wissen, ne? Wir haben mehr Erfahrung durch Studien und durch die Wissenschaft, was das Ganze natürlich erstmal einerseits interessant macht, ne, so Nuancen zu optimieren. Aber ich glaube, für viele ist es erstmal wichtig, die Basics einzuhalten und dass die Basics, die eben 95% bringen, vergessen halt die allermeisten, ne? Also ich gebe mal ein paar Beispiele, ja. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann ist das Allerwichtigste, dass du ausreichend Protein isst und in einem Kalorienüberschuss bist. Ob du Fette isst, ob du Kohlenhydrate isst oder meinetwegen auch in Anführungsstrichen zu viel Proteine, ist relativ egal. Du musst halt wirklich jeden Tag über Wochen, Monate konstant zunehmen in einer moderaten Weise und einem Überschuss sein. Alles, was dazwischen ist, sei es Mealtiming, wie viel Proteinfeedings am Tag, ob du jetzt 100 Gramm Fett isst oder 60, 400 Kohlenhydrate oder 300, das ist relativ egal. Ne? Klar kann man das als Profiathlet oder als sehr, sehr Fortgeschrittener alles optimieren. Aber viele verkopfen sich halt da drin und das ist einfach nicht notwendig, ne? Und das ist einfach so simpel, es ist so leicht, gerade heutzutage mit den Proteinshakes überhaupt auf sein Protein zu kommen. Es war noch nie so einfach, noch nie so lecker und noch nie so günstig auch. Man muss ja sagen, sei es jetzt Magerquark oder Whey, sind super günstige Eiweißquellen und da wird schon sehr stark verkompliziert, ja. Es ist auch klar, es ist schön, ein Pre-Workout-Meal zu haben, ne, um etwas mehr Leistung im Training vielleicht bringen zu können. Aber du kannst auch auf leeren Magen absolute Bestleistungen bringen und holst wahrscheinlich immer noch sehr, sehr viel raus. Und da sollte man sich auf jeden Fall nicht verlieren. Und wenn wir mal aufs Thema Training kommen, ist es halt so, da, also das meiste, was, glaube ich, den Athleten, den Elite-Athleten oder den Profi-Athleten oder einen guten Athleten unterscheidet von einem, der nicht so gute Fortschritte macht, ist erstmal wirklich intensiv und sehr hart zu trainieren und eben konstant, kontinuierlich dabei zu bleiben. Also wirklich versucht mal in einer Quad-Übung, sei es jetzt an Hackenschmidt oder an an einer Beinpresse ans Muskelversagen zu gehen, zumindest sehr nah dran. Versuch das einfach mal, es ist super schwer. Ich versuch's in jedem Training. Ich komme auch sehr nah dran, aber es ist einfach verdammt schmerzhaft und schwer. Aber wenn man das eben schafft, in jeder Muskelgruppe hart zu trainieren, mit einem moderaten Volumen, sage ich mal, und eben Fortschritt macht, dann wirst du die besten oder sehr, sehr gute Ergebnisse kriegen. Alles Weitere, ob du dann noch die spezielle Übung machst, den Winkel, ist es eigentlich nicht mehr prozentual so entscheidend, ne? Von daher ist es einfach wichtig, intensiv zu trainieren und den Muskel zu treffen und eben einfach zielführend zu trainieren, ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass viele das Ganze eben super verkomplizieren und sich dahingehend auch irgendwo verlieren können, ja.
Ja, oft geben ja, haben wir da auch leider immer noch zu viele Coaches auch in Social Media, die keine Ahnung haben und geben das ja einfach bestimmte Dinge nochmal aufgepimpt, sprachlich, so nenne ich das mal, dann weiter und auch dadurch erreicht, dass ja eine hohe Komplexität auch, wenn man sagt, ja, jetzt klingt das total neu und total spannend. Und ich sage immer, Training bleibt Training und Ernährung bleibt Ernährung, also Essen bleibt Essen. Ich bin tatsächlich jetzt keiner, der hier so mega oldschool ist, wobei ich auch gegen oldschool nichts einzuwenden habe, weil man muss sich überlegen, unter was für Bedingungen man das früher hingekriegt hat und welche Top-Bedingungen wir heute haben mit den neuen Erkenntnissen, die du angesprochen hast. Und viele Dinge im Training haben sich Gott sei Dank verändert, auch was das maschinengestützte Training angeht. Ich muss heute nicht zwingend bei jeder denkbaren Übung auf eine Langhantel ausweichen, wenn ich das nicht will, und auch nicht auf eine Kurzhantel. Ich kann das auch mit diesen Plate-Loaded-Maschinen heute machen und habe mitunter sogar noch ein deutlich effizienteres Training, auch mit dem entsprechenden Resultat. Und deswegen sehe ich aus beiden Welten das von früher, Basics, wie du sie auch genannt hast, iss mehr, trainier anständig, reizt das Ding aus, setz eine Stimulation, dann funktioniert das sowieso von selber. Da muss man jetzt hier kein Raketenwissenschaftler sein. Aber das ist natürlich auch für die eigenen Athleten selber, ja, kann man es auch zu kompliziert machen. Ja, aber ist auch eine Feststellung. Und ich denke, dass man das so einfach wie möglich halten sollte. Der Athlet sollte wissen, was er zu tun hat, und zwar so, dass es ihm leicht fällt, es umzusetzen.
Ja, absolut. Und ich finde es auch wichtig, um überhaupt mal Fortschritt zu messen, musst du erstmal einen Plan sehr, sehr lange ausführen. Also ich habe teilweise Athleten, die machen ein halbes Jahr so ziemlich den gleichen Trainingsplan, ne? Da werden mal Nuancen geändert, aber einfach, dass man mal sieht, wie ist überhaupt der Fortschritt, wenn man ständig Übungen tauscht, die Reihenfolge tauscht, das Volumen ändert, ne? Dann weißt du halt gar nicht, wie ist der Fortschritt, ne? Und ich selber, ich mache jetzt meinen Trainingsplan über ein Jahr. Ich habe da nicht großartig was verändert und es funktioniert super. Man muss da nicht immer die Welt neu erfinden, ne? Man kann sich natürlich über Details austauschen, aber manchmal muss man einfach mal wirklich kontinuierlich einen Plan durchziehen und der sieht auch manchmal gar nicht so kompliziert aus. Ne? Man hat seine Grundübungen, seine Bewegungen und Muskelfunktionen, die man natürlich abdecken muss, in einer sehr, sehr starken Intensität und dann muss man einfach mal schauen, wie der Fortschritt ist. Und dann kann man von der Basis aus auch Dinge anpassen, wenn man sagt, okay, der Fortschritt in der Muskelgruppe war nicht so gut, wir haben jetzt den Fokus aktuell da und da drauf gelegt, dann kann man mal Dinge anpassen. Aber man sollte da auch nicht ständig switchen oder sich ganz tolle Ideen ausdenken mit Tempovarianten, Intensitätstechniken. Das
Ja.
kann sicherlich Sinn machen für einige Personen. Aber man sollte es gerade am Anfang nicht zu verkomplizieren.
Ja, die Kontinuität zählt doch am Ende, dass ich das immer mache. Und jetzt schockiere ich meine Hörerinnen und Hörer erneut und sage das wieder. Ich trainiere seit 6 Jahren mit einem und demselben Plan. Und der funktioniert für mich. Mit geringfügigen Anpassungen. Aus Zeitgründen, klingt jetzt ein bisschen blöd, trainiere ich 6-mal die Woche. Auch weil ich gemerkt habe, dass für mich in meinem Alter das hochfrequente Training im Wechsel zwischen leichteren und schwereren Einheiten, die aber sehr kurz sind, wirklich sehr kurz sind, sehr, sehr viel besser bekommt, als wenn ich diese langen Einheiten dort anhänge. Ich mache auch nicht mehr so wahnsinnig viele Sätze. Ja, nach ein, zwei Aufwärmsätzen kommen bei mir zwei Arbeitssätze pro Übung, das war's und dann geht's weiter.
Ja, das mache ich tatsächlich sehr ähnlich. Also ich habe auch oft Top- und Backoff-Sätze, wo ich mit einem niedrigen Wiederholungsbereich arbeite und dann erfolgt meistens ein zweiter Arbeitssatz im etwa einen höheren Wiederholungsbereich. Und wichtig halt, dass die Sätze gut im Muskel ankommen und eben mit maximaler Intensität ausgeführt werden. Und ich mal als Beispiel, ihr könnt euch ja mal im Fitnessstudio umschauen. Ja, wir haben einen Pool an Geräten, vielleicht einen Freihantelbereich. Ich meine, wie viele gute Übungen können wir denn machen? Ne, nehmen wir jetzt mal beispielsweise die Oberschenkelmuskulatur, ja. Wir haben vielleicht, wenn wir Glück haben, einen Hackenschmidt im Gym, wir haben eine gute Beinpresse, wir haben Beinstrecker und sicherlich kann man auch noch an der Multipresse viel machen, ne? Aber im Grunde genommen haben wir doch einen relativ kleinen Pool an Übungen, die wirklich gut sind und sinnvoll sind und die muss man eben einfach sehr lange ausführen. So simpel ist es ganz einfach.
Ich sehe das genauso. Ja, macht die jede Wiederholung in dem Bereich zählt. Und mit der Meinung stehen wir nicht alleine da, von den Coaches. Ich erinnere nur an die Episode mit Stefan Kienzel, als er gesagt hat, er hat überhaupt gar keine Veranlassung, den Plan zu verändern. Er versteht selber auch, dass oft Schreien nach einem neuen Plan nicht. Es ist doch ganz häufig so, dass die Athleten, die am erfolgreichsten sind, die trainieren auch nach denselben Plänen. Und die, bei denen es jetzt nicht so läuft, aus welchen Gründen auch immer, aber meistens eigentlich deshalb, weil sie sich nicht an die Vorgaben halten, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, die rufen dann als erstes, wenn es nicht vorwärts geht, dass sie einen neuen Plan brauchen. Ja, wie oft, mit welcher Intensität hast du denn die Übungen ausgeführt? Also früher hat man mal eine Rechnung gemacht, so. Vor 10 Jahren warst du schon als Bodybuilder aktiv, aber glaub noch nicht als Coach. Ne?
Ja.
Ja, so vor 10 Jahren hat man dann gerechnet, wie viele Einheiten von einem Plan musst du mindestens trainiert haben, Marco. So war man damals. So genau, wie viele Einheiten von einem Plan musst du mindestens trainiert haben, damit du überhaupt von einem Progress sprechen kannst. Ja, und da war das sogar so, dass du für einen Trainingsplan mindestens von einem Plan, überleg mal, mindestens 48 Einheiten trainiert haben musstest. Also gehen wir mal aus von einem Vierer-Split, so waren das Minimum 12 Wochen ohne große Anpassung. Es sei denn, es tut was weh. Ja. Oder sogar noch mehr. Und das ist doch nichts. 12 Wochen ist doch nichts. Frag mal Patrick Teutsch, wie viele Wochen der mit ein und derselben Übungen zugebracht hat. Und offensichtlich scheint es ja zu funktionieren, ne?
Naja, ich meine, der hat immer seine Lieblingsübung, die Hammer Strength Incline Maschine, die macht er seit 10 Jahren,
Ganz
ja, und
genau,
fortschrittlich.
ja. Ganz genau, der macht für die Brust kein, ich meine, vielleicht macht es ab und an mal, wenn er Bock hat, ja. Aber wenn es um Zielorientierung geht, dann macht er kein freies Bankdrücken.
Nee,
Ja.
der macht immer dieselben Übungen im Grunde.
So, und wenn man das so hält, dann funktioniert das auch. Übrigens, ein Urs Kaliczynski macht das genauso. Die haben Variablen in Satz, Wiederholungszahl und Gewicht. Ja, gegebenenfalls auch mal noch in der Ausführung. Ich weiß, dass die Athleten vom Stefan Kienzel sehr, sehr viel, vor allen Dingen so in so einer Pre-Prep, würde ich es mal nennen, oder Prep, sehr, sehr viel mit Super-Slow-Techniken arbeiten. Das machen sie. Ja, aber da ist dann eben halt auch schon der Bereich, wo man Progress aufgrund des Kaloriendefizits nicht mehr erreichen kann, ausgereizt und deswegen wählt man so eine Variante. Das hat immer alles seinen Grund, aber doch nicht mitten in der Aufbauphase, wo ich also wirklich nicht nur theoretisch, sondern eigentlich auch praktisch voll reinknattern kann. Ich kann doch voll reinknattern, Marco, wenn ich genug Kalorien habe, dann kann ich doch alles da reinlegen in diese Sätze. Und
Ja.
da sehe ich einfach auch, kein Gewicht wird angehoben oder es wird auch nicht mal die Variable in der Wiederholungszahl mit hergenommen. Also wenn zum Beispiel da steht in einem Trainingsplan, ist auch ein interessanter Aspekt, 8 bis 12, dann bedeutet das mindestens 8 Wiederholungen, höchstens 12. Wenn du mehr als diese 12 mit dem Gewicht schaffst, musst du erhöhen. Wird oft einfach nicht gemacht.
Ja, teilweise wird dann eben ja nur an der 8 oder an der 7 Wiederholung gekratzt und
Genau.
sich gar nicht da hochgearbeitet, ne? Also da muss man schon auch drauf achten, dass man das sinnvoll auch nutzt und sich sinnvoll steigert.
Also ich habe vorhin von dir gehört, du bist ja aktuell auch auf Diät. Man könnte sagen, das Frühjahr wirft seine großen Schatten für dich als Athlet voraus. Und da hast du einen Plan, ne?
Ja, genau.
Fürs nächste Jahr. Finde ich gut, dich wieder zu sehen auf der Bühne. Finde ich richtig gut, gefällt mir. Und du bist jetzt 31.
Genau, ja.
Ja, man könnte sagen, das ist das allerbeste Bodybuilding-Alter, was du jetzt hast. Und das sind noch ganz, 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 ganz viele gute Jahre. Hört sich immer geil an, wenn ich das so sagen kann. Also, da liegen noch viele gute Jahre vor dir, aber das stimmt ja tatsächlich. Ja. Und was hast du denn fürs kommende Frühjahr vorgenommen, wenn man das schon sagen darf?
Ja, gerne. Also ich habe, wie gesagt, eine Vordiät gemacht. Also ich war relativ weit über meinem Bühnengewicht, anders als bei dir, Olaf. Ja, gute 25 Kilo in Summe. Also ich habe seit März bis jetzt zum Sommer, bis Juli schon mal 14 Kilo abgenommen. Und ich habe ganze 10 Kilo noch vor mir circa. Und wir haben jetzt im Grunde seit einigen Wochen wieder mit der Diät angefangen. Und ja, ich bin aktuell bei, ja, 2100 Kilokalorien. Klingt erstmal relativ wenig. Ich wiege aktuell so um die 90 Kilo. Ja, habe halt einen Bürojob hauptberuflich. Also ich bin nur nebenberuflich Coach. Und ich habe eigentlich keinen großen Kalorienverbrauch. Muss das Ganze über Schritte, über Aktivität, über das Training regeln und eben leider durch relativ niedrige Kilokalorien. Und ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, also meine letzte Saison war 2018. Da bin ich bei der GmbF gestartet. Das war damals auch schon in der Siegerlandhalle. Hab da den zweiten Platz gemacht, also den Vize-deutschen Meister im Mittelgewicht. Und genau, seitdem bin ich nicht mehr gestartet. Und es wird mal langsam wieder Zeit, das Ganze freizulegen. Und deshalb bin ich sehr motiviert. Ich werde, denke ich mal, auf jeden Fall wieder bei der GmbF starten, die ja Anfang Mai ist. Und ansonsten muss ich mal schauen, was für Wettkämpfe so in dem Zeitraum liegen. Ich glaube, die Pläne sind auch noch nicht alle raus. Vielleicht in Holland eine Meisterschaft oder noch eine Europameisterschaft. Aber so im Mai, Juni, denke ich, werde ich starten. Und ich werde in der Bodybuilding-Klasse wieder starten. Da fühle ich mich einfach zu Hause, auch wenn ich sicherlich nicht den größten FFMI und die meiste Muskelmasse mitbringe, kann ich dennoch, denke ich, durch ein gutes Conditioning punkten. Und genau, ich werde die Athletikklasse bei der GmbF oder bei INBA mal probieren und die Bodybuilding-Klasse, das ist so der Plan.
Das klingt total spannend. Im Frühjahr ist immer WM. EM ist im Herbst, im Frühjahr ist
Ja,
WM.
stimmt, ja.
Und die ist nächstes Jahr in Spanien. Die Asociación Catalunya, also der katalanische Verband, ist der Ausrichter der INBA-PNBA-Weltmeisterschaft. Ja. Das ist ganz interessant. Ich habe jetzt leider vergessen, wo das ist, aber es ist irgendwo in Nordspanien. Ja. Und schöne Reise, kann man schon mal sagen. Also das ist auf jeden Fall spannende
Ja, ich habe
Sache.
auf jeden Fall mal wieder Lust, einfach das Ganze freizulegen. Und ich glaube, ja, ist auch fürs Coaching sehr wichtig, dass man mal wieder das Ganze selbst durchlebt. Ich habe es ja schon mehrmals gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es nochmal was anderes, wenn man es nochmal wiederholt und man lernt für sich Dinge, aber auch natürlich für seine Athleten und Athletinnen kann man da sicherlich auch vieles wieder mitnehmen. Und ist eigentlich ganz cool. Im Frühjahr sind dann die Daniel und so weiter sind dann eben nicht mehr auf Diät und ist eigentlich ganz spannend. Jetzt begleite ich die beiden sozusagen so ein bisschen mit und unsere Athleten und im Frühjahr bin ich dann mal dran und dann können die sich ein bisschen um mich kümmern. Ist eigentlich ganz spannend, freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, so langsam kommt ein bisschen der Fokus. Ich war auch jahrelang eher nicht so in dem Wettkampfmodus für mich selbst persönlich und krieg langsam wieder Bock. Also man kommt langsam in diesen Tunnel rein und will auch sich selbst schlagen und besser werden. Und das merkt man schon, dass wenn man diätet und wenn man wieder ein Ziel hat, so ein Wettkampf, geht man schon anders an die Sache ran, ne? Ich habe es in der Offseason immer recht locker genommen. Bin auch mal feiern gegangen, habe auch mal was getrunken und ja, habe immer auswärts gegessen, ne? Hab das Ganze ein bisschen locker genommen. Hat auch an sich gut funktioniert, hat mir nicht geschadet, war auch wichtig für mich persönlich. Aber jetzt so wieder in den Tunnel reinzukommen, ist schon schon auch geil und ich freue mich schon sehr drauf.
Das merkt man auch. Und also nicht nur, was ich noch dazu sagen wollte als Beobachter, die ich auf der Bühne gesehen habe, nicht nur gutes Conditioning, sondern vor allen Dingen auch eine tolle Symmetrie. Muss ich sagen, toller Athlet. Schaut euch den Marco im Frühjahr auf alle Fälle auch an. Bisher ganz viel hinter den Kulissen gearbeitet als Coach. Und die Frage wäre natürlich, wer betreut dich? Machen das beide, Daniel und Patrick oder einer von beiden?
Nee, der Daniel guckt tatsächlich drüber. Also ja, er hat mir den Trainingsplan aufgestellt und genau, Daniel trifft die Entscheidung und bereitet mich darauf vor. Ist sicherlich, glaube ich, eine andere Rolle, als wenn ich jetzt nur Athlet wäre. Ich bringe auch viel Input für mich selbst mit und liefere auch nicht so viel Daten, wie es vielleicht andere machen oder machen müssen. Aber nichtsdestotrotz hat Daniel da ein Auge drauf und begleitet mich auf dem Weg. Und das finde ich gut, dass ich da auch jemanden an meiner Seite habe, der ja viel Erfahrung hat und auch einfach, dass ich ein neutrales Auge habe und das nicht ganz alleine mache. Genauso war es bei Patrick Teutsch damals, 2018. Er hat mich auch vorbereitet, aber habe damals auch schon sehr viel Input gegeben und praktisch gesagt, so und so würde ich das jetzt gerne machen. So würde ich entscheiden. Was sagst du dazu? Es war auch immer so ein Geben und Nehmen. Und ähnlich wird's, denke ich, hier auch laufen und ist eigentlich eine ganz geile Kombination, glaube ich.
Also das, ich finde das gut, wenn ein Coach auch einen Coach hat, der da drüber guckt, man begegnet sich da auf Augenhöhe. Ich weiß das ja aus der Zusammenarbeit mit Holger Guck, wir diskutieren eher die Sachen miteinander. Auch da ist jetzt nicht so viel Info, weil er überlässt zum Beispiel den Trainingsbereich komplett mir. Da sagt er gar nichts. Ja, weil er sagt auch einfach, das weißt du sogar noch besser als ich. Und was für mich ein entscheidender Faktor ist, was du vielleicht auch bestätigen können, du hast die Formchecks, weil irgendwann bist du nicht mehr, ach, du bist eigentlich nie objektiv. Aber
Ja.
irgendwann ist es so, dass diese verzerrte Wahrnehmung eintritt und dann kannst du dich nicht mehr einschätzen. Und Mensch, ich meine, wie oft hat das jeder gehabt, dass er gedacht hat, er steht vorm Spiegel und denkt, oh mein Gott, was wird das werden? Ich sehe aber scheiße aus heute. Ja.
Ja.
Und das hat, also kann mir keiner erzählen, dass das nicht jeder schon mal hatte, mag er noch so gut sein. Ich glaube, dass die Leute, die wirklich spitze sind, das eher sogar noch häufiger haben als die
Ja,
anderen.
voll.
Weil,
Ich glaube, Daniel ist sein größter Kritiker selbst, ganz klar.
ja. Und deswegen ist für mich auch das mit dem Formcheck sehr, sehr wichtig. Ich fahre ja einmal im Monat auch zum Holger hin. Dann nehmen wir uns aber auch richtig Zeit. Analysieren, machen die Messung, machen die Fotos, checken das Posing gegen, machen den Vergleich und man muss sich da auch einfach unterhalten und diese Dinge, die sind dann schon auch wirklich auch interessant. Auf der anderen Seite muss man eben halt auch sagen, sowas geht nicht immer gut, habe ich auch schon mitgekriegt, wenn zwei Coaches da zusammenarbeiten. Also man muss letztendlich auch, wenn man die Meinung von jemand anderen abfragt, die dann auch wirklich akzeptieren und es machen. Ja, auch wenn das für einen selber im ersten Moment nicht immer unbedingt gleich Sinn ergibt. Das ist das Gleiche, was ich an meine Athletinnen und Athleten auch weitergebe, Marco. Und ich kann mich erinnern, dass ich zum Holger gesagt habe, am Anfang der vergangenen Woche, meinst ich, war, das sind schon eh schon viele Kalorien, meinst du wirklich? Und er sagt dann, naja, wir trinken ja jetzt mehr und wässern trotzdem ein bisschen auf. Er sagt, mach das mal, du verlierst einfach sonst zu viel zum Ende hin. Und siehe da, trotz dieser hohen Kalorienanzahl ist mein Gewicht ja noch weiter runtergegangen, trotz des vielen Fetts. Ja. Und ich habe eine Schlusswoche, sind es nochmal 1,2 Kilo gewesen, die noch weggegangen sind. Also, das sind so Dinge, bei denen ich sage, das ist eben auch wichtig, dass der Trainer, den du da hast, in deinem Fall eben dann auch Daniel, auch so straight ist und sagt, nee, wir ziehen es jetzt durch. Ja. Du hast ja deine Meinung gesagt, er ist halt anderer Meinung und da zählt für mich das letzte Wort von meinem Coach, da ist das so.
Ja, und vor allen Dingen ist, glaube ich, auch wichtig, dass der Coach dann auch erklärt, warum. Ja, also man kann ja dann sagen, okay, nee, ich sehe das anders, warum machen wir das jetzt so? Und da muss entsprechend auch eine vernünftige Erklärung kommen. Wie bei dir war das jetzt auch der Fall. Eben hat er eben so eingeordnet, dass er gesagt hat, okay, Du verlierst sonst zu viel Substanz und schau dir selbst einfach mal deinen Verlauf an. Du hast gut Gewicht verloren und du wirst auch damit weiterhin Gewicht verlieren und genauso war es bei dir auch. Und ich glaube dann, wenn einem das nochmal so erklärt wird, vor Augen geführt wird und es auch Sinn macht, dann versteht man es auch als Athlet oder als Athletin sehr gut.
Und wenn es dann eintritt, so wie er es gesagt hat, ja sowieso. Ne?
Dann lernt man wieder, okay, richtig, dass wir so entschieden haben und dass ich auf ihn gehört habe und eben nicht mein eigenes Ding irgendwie durchgezogen habe. Das ist dann natürlich das Beste, ne? Wenn das dann auch wirklich funktioniert, wenn der Plan aufgeht, dann ist es natürlich eine geile Sache, ja.
Ich habe das schon mal erlebt, dass bei mir war es eine Athletin, die ihr eigenes Ding dann durchgezogen hat. Kann mich erinnern, die ist in Österreich Gesamtsiegerin geworden in der Bikini-Klasse, All-Over-Champion, und hat dann gedacht, sie kann es zur Deutschen selber besser und zur Europameisterschaft darauf folgend alleine und selber besser und ist komplett untergegangen. Es funktioniert einfach nicht, weil du hast das Auge nicht dafür. Ne? Du hast das Auge nicht dafür. Vor allen Dingen vielleicht auch dann gerade in so einer Phase, kann auch umgekehrt sein. Ich meine, man redet da oft immer über die Probleme, aber wenn es wirklich gut durchläuft, dann solltest du eigentlich auch diese straighte Linie beibehalten. Ne? Und manche überschätzen sich ganz einfach nach einem guten Wettkampf, wenn eine Saison lange dauert, überschätzen sich total und denken, das geht immer so weiter und lassen dann gegebenenfalls auch die Zügel schleifen. Und auch dafür ist ein Coach wichtig, dass der sagt dir, hör mal, Butter bei die Fische, jetzt kommst du mal zurück in dein voriges Setting und ziehst mal hier anständig an.
Ja, ich glaube, da hast du absolut recht. Und ich glaube, so, gerade so zwischen den Wettkämpfen, ja, wenn wir jetzt, okay, wir haben den ersten Wettkampf gemacht, das lief so und so, und sag ich mal, darauf folgende Woche ist schon wieder ein Wettkampf. Da muss man schon ganz genau entscheiden, was macht man jetzt, ne? Und gerade so zwischen den Wettkämpfen ist super wichtig, was mache ich jetzt mit den Kilokalorien, mit Entladen und Laden? Wie gehe ich da weiter vor? Mit Cardio, mit der Aktivität? Und da, wenn man dann da auf eigene Faust weitermacht, ist es super schwierig, glaube ich, weil man einfach vielleicht auch selbst nicht die Erfahrung hat. Ne, ich meine, wir haben jetzt sehr viele Athleten und Athletinnen schon vorbereitet und das ist die beste Studie, die wir je haben könnten. Wir haben die Erfahrung gemacht. Ne, dafür gibt es keine Studien, ja. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt mal einen Athleten gestellt, der hatte 4 Shows, 4 Wochen hintereinander. Du musstest 4 Peak Weeks hintereinander planen, mal als Beispiel ganz extrem. Dann hast du diese Erfahrung als Coach und die Erfahrung hat der Athlet, die Athletin wahrscheinlich nicht so oft. Du hast dann nicht nur einen gehabt, sondern mehrere, die das durchlebt haben. Und du hast halt super viel daraus gelernt und die Erfahrung und die Neutralität gibst du ja dann in dem Fallbeispiel mit ein. Und das ist halt immer besser, als wenn du es alleine durchziehst, ne? Klar, es gibt auch Athleten, die machen das selbst. Patrick Deutsch zum Beispiel macht das alles selbst, aber auch der holt sich mal eine Meinung von einem Daniel ein oder vom anderen guten Athleten, von guten engen Freunden. Auch der braucht mal eine Meinung, ja, und nimmt sich die auch an von gewissen Personen. Ist sicherlich ein kleiner Pool, aber selbst so einer, der wirklich fast alles alleine macht, selbst der holt sich Meinung ein und passt das dann auch an. Und daher sollte es keiner komplett alleine durchziehen, sondern zumindest eine neutrale Instanz dabei haben. Das gibt viel Ruhe rein, weniger Kopfschmerzen und einfach, es ist einfach angenehmer auch für dich, für die Psyche.
Ist es auch. Das ist eine totale Entlastung, wenn du es aus der Hand legen kannst. Ich habe das gemerkt. Ich habe mich heute weiß ich das, kann ich das auch wirklich so unterm Strich sagen. Ich habe mich ja selber auch ganz lange vorbereitet, aber das lief am Ende mehr schlecht als recht. Und als ich mich dann das erste Mal in wirklich eine professionelle Vorbereitung begeben habe mit dem Holger, bin ich auf Anhieb Dritter bei einer Weltmeisterschaft geworden. Ja, also kannst we vorher weder am mangelnden Potenzial, da kannst du an der Vorbereitung gelegen haben. Ne? Das muss man auch mal realistisch sehen. In der Situation. Und ich habe ein ganz konkretes Beispiel, was ich auch aus diesem Frühjahr sagen kann, weil du das auch mit diesen Peak Weeks hintereinander und den Auftritten angesprochen hast. Ich habe zwei Athletinnen dabei gehabt in diesem Frühjahr, die haben 5 Peak Weeks in 7 Wochen gehabt. Ist viel, ne?
Ja, sehr
Gerade,
viel, das ist
ja,
extrem, ja.
gerade auch für eine Frau. Und davon waren wir sogar dreimal im Ausland. Zweimal in England und einmal in Holland dann die WM. Während sich die eine Athletin noch konstant verbessert hat, obwohl es sehr schwer war, weil sie nämlich immer gewonnen hat, außer einmal. Und das war bei der PCA, da ist sie in Anführungszeichen nur Zweite geworden. Ansonsten hat sie immer gewonnen, war dann auch Doppelweltmeisterin bei der INBA. Hat die andere Athletin, die einen super Start hingelegt hat, wirklich einen super Start mit zweiten und dritten Plätzen, sich kontinuierlich verschlechtert, weil sie beispielsweise das mit dem Essen nicht im Griff hatte, unmittelbar nach dem Wettkampf. Und da nicht ausnahmslos sich an das gehalten hat, was wir besprochen haben. Und ich billige meinen Athletinnen und Athleten auch ein gewisses Maß an Eigenständigkeit zu, wenn ich sage, am Wettkampftag hinterher hast du eine Mahlzeit frei. Das ist immer vertretbar, ja, wenn der Athlet gut performt hat und die Form funktioniert hat. Aber wenn er dann so gar nicht die Kurve kriegt, Samstag ist der Wettkampf und er dann oder sie dann Samstag, Sonntag hinterher noch bis zum Montag rein eben ununterbrochen essen, dann kannst du das in einer Woche oder 14 Tagen einfach nicht mehr aufholen, wenn du einen riesen Rebound hattest von vielleicht 2,5 Kilo als Frau und so schon vorher im niedrigsten nur denkbaren Kalorienlevel dich bewegt hast. Und dafür ist einfach ein Coach da, dass du das in der Situation machst. Aber letztendlich hast du es als Coach nicht immer in der Hand, wie es die Leute dann auch wirklich umsetzen. Es kommt dann tatsächlich schon mal vor, dass leicht die Kontrolle verloren wird. Genau.
Ja, ich glaube, wie du schon sagst, bis zu einem gewissen Maß ist das auf jeden Fall vertretbar. Ich mache es bisher eigentlich immer ganz gerne so, einfach aus der Prävention heraus, wenn du jetzt, sag ich mal, Back-to-Back-Shows hast, also in einer Woche die erste Show und darauf sofort eine weitere, dann versuche ich eigentlich schon sowohl direkt nach der Show, am Showday selbst, auch als am Folgetag schon alles vorzugeben, um entsprechend dem Athleten eben nicht diese Freiheit zu geben, da in Versuchung zu kommen, ne? Wenn ich ihm jetzt dann sage, okay, iss mal, kannst eine Pizza essen oder eine Meal frei, habe ich halt selber einfach die Erfahrung gemacht, dass dann oft zu viel gegessen wird und das ist halt dann so ein bisschen schwierig zwischen den Shows. Wenn jetzt zwischen den Shows 2 bis 3 Wochen sind, dann ist für einen Bodybuilder, der 90 Kilo wiegt, eine Pizza beispielsweise absolut drin, wenn man jetzt sagt, okay, man muss jetzt nicht noch zwischen den Shows sehr, sehr viel vormachen. Ne? Es kommt immer sehr stark auf den Fall an. Und da muss man halt immer gucken. Aber man kann natürlich nur die Dinge vorgeben. Und ob der Athlet das dann umsetzt und in welchem Maße, hat man natürlich nicht hundertprozentig in der Hand, leider. Und gibt immer wieder Beispiele, die dann ein bisschen aus dem Ruder laufen. Das denke ich mal auch menschlich. Also ich kann es jetzt auch natürlich nachvollziehen. Ne? Ich meine, wir bewegen uns dann alle in einem absolut kritischen Bereich für den Körper. Und es ist fast schon normal, dass man eben nach Essen, nach Nahrung, nach Kalorien und nach irgendwie nach Freiheit, nach einem Slot sucht, den man nutzen kann. Ist völlig normal, ist völlig verständlich. Aber kann dann eben zum Verhängnis werden, wenn man dann einen krassen Rebound hat, wie du sagst, und das eben das Wasser und alles wieder regulieren muss. Reicht manchmal die Zeit nicht aus, die man eben nach dem Wettkampf dann hat, bis zum nächsten. Aber da kann man einfach nur so gut, da ist auch wieder Kommunikation super wichtig, ne? Dass der Athlet, mal als Beispiel, meinetwegen der Athlet oder die Athletin hat dann eben das und das gegessen, aber dass er eben dann auch so transparent ist und sagt, okay, wie viel war es denn jetzt, um das auch einordnen zu können? Also der sagt, okay, der Schokoriegel und die Pizza, ne? Dass man eben kommuniziert und eben zusammen einordnen kann, okay, wie viel müssen wir denn jetzt wieder kompensieren, ne? Und da ist auch Kommunikation wichtig und auch, ich glaube, ein gutes Verhältnis, ne? Ich glaube, wenn man Athleten und eine Athletin auch länger im Coaching hat, da und ein gutes Vertrauen hat und gut miteinander reden kann, ist es halt viel wert, ne? Wenn jetzt ein Athlet nur für eine Wettkampfvorbereitung zu dir kommt und man gar nicht so gut sich gegenseitig kennt, traut der Athlet sich vielleicht gar nicht, das Ganze zu kommunizieren und zuzugeben. Wenn man schon länger zusammenarbeitet und ein sehr gutes Verhältnis hat, dann glaube ich, läuft die Kommunikation auch besser. Und das macht, glaube ich, viel aus. Auch eine lange Zusammenarbeit kann auch ja für so Szenarien absolut vorteilhaft sein.
Hast du völlig recht. Also ich muss auch dazu sagen, Das hatte ich tatsächlich noch nicht, dass mir dann Athletinnen oder Athleten es nicht gesagt haben. Sie haben es mir dann auch gesagt. Also so war es immer. Ja, ich meine, das ist auch gut. Das ist auch gut. Und wie du sagst, es ist am Ende des Tages menschlich. Da bringt auch nichts, sich aufregen oder schimpfen, habe ich auch nie gemacht. Aber es ist eben schon auch einfach klar, dass ein hohes Maß an Selbstkontrolle nicht nur auf dem Weg zum Wettkampf, sondern auch danach und zu etwaigen eventuellen Wettkämpfen dann noch dazwischen sein muss. Also die Selbstkontrolle muss ich schon haben. Ja? Und auch das ist sicherlich ein Faktor, der entscheidend sein wird, ob ich als Athletin, als Athlet gut bin, was vielleicht dem einen oder anderen reicht, oder ob ich wirklich richtig erfolgreich bin. Ich meine, da kannst du zum Beispiel haben, nehmen wir wieder die beiden, weil sie wirklich absolute Vorbilder sind. Das wird dem Patrick oder Daniel nicht passieren.
Nee.
Ja, also uns passiert das vielleicht eher. Ich erzähle ja immer gerne wieder die Geschichte mit den Schokoriegeln bei mir. Na? Mit den Kinderriegeln vor der WM 2022. Wenn ich da Holger nicht gehabt hätte, da wäre es bei mir komplett aus dem Ruder gelaufen. Ich habe sonst nie Cravings, aber da war eine Phase, wo zu der harten Vorbereitung, die es damals wirklich war, auch noch persönlicher Stress mit hinzugekommen ist. Und ich hatte Kinderriegel, die ich bewusst in den Keller gesperrt habe, aber die haben mich dann nachts gerufen am Montag in der Peak Week, Marco. Ja. Und da habe ich die 18 Stück geschlachtet, weil dann hörst du halt auch nicht mehr auf. Das ist es ja. Dann hörst du halt auch nicht auf. Ne? Das hat uns aber die Erkenntnis gebracht, dass ich ein bisschen mehr Fett brauche und hat nicht geschadet. Gott sei Dank, es kann aber auch böse ausgehen. Na, also damit sage ich auch immer, wenn ich dieses Beispiel dort nenne, dass keiner davor gefeit ist, sondern im Zweifelsfall immer gleich zum Coach damit gehen. Zum Coach gehen und sagen, hey Coach, zu mir ist das und das passiert. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Marco, wie kann man, wenn man wie kommt man zu dir ins Coaching, wenn man das möchte?
Ja, wenn da Interesse besteht oder auch einfach Interesse an meinem Weg oder an dem von unseren Athleten, kann man mich eigentlich über Instagram am besten erreichen. Also da heiße ich kbk.marco mit C. Also recht simpel. Da findet man mich. Ich bin sicherlich kein Influencer, habe auch keine riesen Reichweite, aber dennoch vielleicht mal ganz interessant, private Dinge oder auch von unseren Athleten da mitzubekommen. Und ansonsten kann man sicherlich über unsere Homepage oder Instagram-Account unter Primus Inter Pares auf mich aufmerksam werden. Und ja, das denke ich ganz interessant, auch ob man ins Coaching will oder nicht, aber einfach mal so die Reise von uns oder von unseren Athleten mal mitzuerleben. Wir posten immer gute Bilder und versuchen Reels zu machen, Content zu bringen. Und es ist, glaube ich, ganz spannend. Und genau da kann man mich eigentlich am erreichen am besten.
Also wir werden auch deinen Instagram-Account noch hier unten in der Episodenbeschreibung verlinken, sodass die Leute direkt den Weg zu dir finden, wenn sie sich für dein Coaching auch interessieren. Und ja, das denke ich ist auch eine ganz gute Möglichkeit. Es ist immer schön, dich zu treffen. Ist immer schön, wenn wir da auch plaudern, auch wie zuletzt bei der WNBF. Da wird es noch eine extra Episode dazu geben, zu dem Drama um den berühmten Lügendetektor,
Ja.
ja, den Polygraphentest, weil da könnt ihr ja vom Primus Inter Pares Coaching nun mittlerweile auch ein Liedchen trällern. Und
Absolut.
da gibt's ja mittlerweile schon den Eindruck, dass es immer wirklich die ganz guten Athleten erwischt. Wobei ich da fast sagen muss, bei mir mit Fleiß erwischt, weil man die vielleicht gar nicht haben will. Bei mir kann ich das so gar nicht sagen, weil der Leon, den man dort aussortiert hat, bei uns noch gar nicht performt hatte. Das war sein erster Wettkampf. Oder sollte sein erster Wettkampf sein. Aber da sprechen wir sowieso nochmal separat darüber. Und da kann ich schon jetzt versprechen, dass wir uns die WNBF mal anständig zur Brust nehmen und das eine oder andere Dinge hier auch mal direkt ansprechen werden, was wir so in Erfahrung gebracht haben.
Das können wir sehr gerne machen.
Oder?
Ja, da kann ich auf jeden Fall auch mal
Ja.
was zu sagen.
Ja, das machen wir dann, wenn wir den Q&A ansetzen, weil hier werden mit Sicherheit Fragen auch kommen zu dem, was wir hier besprochen haben. Wir haben ja viele Dinge ja nur gestreift bisher. Kleine Vorabinformation, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber da kann man die Sache schon mal anteasern für die WNBF. Der Head Judge von der WNBF, Max Trieb, ist übrigens auch der Vizepräsident von der WNBF und verheiratet mit der Präsidentin von der WNBF.
Okay.
Ja, also wissen wir auch, wie stark die Achse ist. Er ist ja auch immer beim Polygraphentest mit dabei. Aber was es beispielsweise nicht geben wird, wenn die Episode hier gesendet wird, ist die Meisterschaft schon rum. Aber kann man schon mal sagen, ursprünglich sollte er auch in der Jury sitzen bei der ANBF am 5. und 6. Und das tut er jetzt nicht. Da kann sich jeder gerne seinen Teil selber denken, warum das so ist.
Ja, ich glaube, das ist ja ein Thema für sich. Super spannend, super, ja, sicherlich nervig für viele Leute. Also als Athlet, die da schlechte Erfahrungen mitgemacht haben. Aber ja, ist auf jeden Fall sollte man auf jeden Fall noch mal einige Dinge ansprechen, ne, und einfach auch offen kommunizieren.
Das machen wir auf alle Fälle. Aber wir machen das vorzugsweise, haben wir schon gesagt, André, und dann würde ich dich auch sehr, sehr gerne mit dazu nehmen. Machen wir eine größere Runde. Wir machen ja aber am Ende der Saison, damit nicht noch mehr Athleten bei anstehenden Meisterschaften, von denen irgendwelche Nachteile haben. Ja, muss man ja auch mal wirklich ganz klar ansprechen, dass das schon auch dann Auswirkungen haben kann. Ja, und das wollen wir einfach für die Athleten nicht. Es haben sich ein paar angemeldet und die sollen den Wettkampf zumindest in Ruhe durchziehen, vorausgesetzt sie bestehen.
Absolut, ja klar.
Ja, vorausgesetzt sie bestehen den Polygraphentest. Ja. Ja,
Ja.
das musste ja immer dazu sagen. Ja, Marco, wir sind am Ende von unserer ersten Episode. Da hoffe ich, dass noch ein paar kommen, einer sehr kurzweiligen Episode angelangt. Ich sag ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir zu plaudern. Ich habe dich hier als wirklich sehr, sehr intelligenten und auch reflektierten Gesprächspartner und Coach kennengelernt, der das alles mit Leidenschaft macht. Ich sag Dankeschön.
Ja, Olaf, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Man muss halt sagen, auf den Wettkämpfen kommt das immer relativ kurz. Also da, man ist halt super beschäftigt und kann sich nur ganz, ganz kurz mal unterhalten und kurz austauschen. Daher hat es mich sehr gefreut, hier ja heute Gast sein zu dürfen und dass uns einfach mal ein bisschen intensiver austauschen. Und einfach mal, ja, wir sind gerade nicht am Handy, wir haben keinen Netflix an, sondern wir sind wirklich nur zu zweit gerade und tauschen uns aus, und das ist, glaube ich, super selten, dass man eben mal nicht in Ablenkung ist, sondern sich wirklich intensiv gemeinsam hinsetzt und ein vernünftiges Gespräch führt. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, und ich glaube, du kannst viel von mir lernen, aber ich kann auch sehr, sehr viel von dir lernen, und das fand ich super spannend. Wir sind ja schon andere Generationen, und es ist super spannend, wie viele Gemeinsamkeiten wir dann dennoch haben. Und ich glaube, was uns halt verbindet, ist eben der Sport und die Leidenschaft. Und das haben wir eben gemeinsam. Und ich finde es schön, dass es so positiv ist und dass ich auch den Support bekomme. Ja, ich versuche so viel wie möglich dahingehend auch wieder zurückzugeben. Also wenn mal Unterstützung da ist, wenn eine Folge ansteht, bin ich gerne dabei. Oder auch an Wettkampftagen, wenn ich irgendwie unterstützen kann, würde mich das sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns spätestens in der nächsten Episode wieder.
So ist es, so ist es. Und das machen wir auf alle Fälle. Die setzen wir dann so als Coach Roundtable Q&A an. Und bei der Gelegenheit nehmen wir uns gemeinsam mit André mal die WNBF zur Brust. Der hat da auch einiges zu erzählen, weil der hat ja, André Patrice hat da auch einiges erlebt. Also ich sage auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank. Große Freude gewesen. Das mit dem Lernen, hast du recht. Niemals aufhören zu lernen. Ich versuche das immer von den Besten, und selbst wenn die 30 Jahre jünger sind als ich, ist es immer gut für mich. Das sage ich immer so als ganz, ganz fixes Statement. Es hat mir bisher immer weitergeholfen, nie geschadet, da offen zu sein. Wenn euch die Episode mit Marco Haas gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne ein Like da. Fragen könnt ihr an Marco direkt stellen, KBK Marco bei Instagram oder olafmann.sty, das wisst ihr mittlerweile. Genauso könnt ihr mir eine E-Mail schicken, personal-trainer@gmx.eu und 01737739230. Da sammeln wir alles ein. Gerne natürlich auch konstruktive Kritik von eurer Seite. Das ist immer gewünscht und das bekommen wir auch, auch wenn ihr Wünsche habt, welche Gäste dabei sein sollen. Und wenn ihr unser Team Stronger Than You unterstützen wollt, schaut mal in den Linktree der Episodenbeschreibung. Dort findet ihr unsere exklusiven Kooperationspartner, unter anderem HBN mit einem einmaligen Rabatt von 15%. Den gibt es so nicht. Wenn ihr dort einkaufen geht, direkt über den Link bekommt ihr den als Podcast-Hörer. Und auch Luku Jim und Prep My Meal ist dabei. Schaut einfach mal rein, führt euch das zu Gemüte. Ich sage bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.